Willkommen zurück zum Wahlcast, dem Wahlpodcast der Kleinen Zeitung. Vor der Wienwahl haben wir alle Spitzenkandidaten gebeten, uns einen Ort zu zeigen, der besonders viel über sie oder über Wien erzählt. Diesmal hat Innenpolitikredakteurin Veronika Dollner die einzige Spitzenkandidatin der Rathausparteien getroffen, Birgit Hebein von den Grünen. Sie fuhr mit uns vom Wiener Rathaus in ihren Heimatbezirk Rudolfsheim 5 Haus. Hebein ist seit 1,5 Jahren Vizebürgermeisterin von Wien und hat die türkis-grüne Regierung im Bund mitverhandelt. Wie sie diese Zusammenarbeit nun empfindet, warum sie keine Angst vor Parallelgesellschaften hat und was die Grünen in Wien eigentlich noch von der SPÖ unterscheidet, darüber hat sie mit uns in einem Wirtshaus gesprochen. Den Weg dorthin haben wir mit dem Fahrrad zurückgelegt.
Was haben Sie für ein Rad?
Ein normales Trackrad. Ganz normal, das habe ich schon ewig. Da sieht man noch die Spuren. Da habe ich auch meine Kinder in Kindergarten und Volksschule geradelt. Also wir waren abwechselnd mit dem Vater der Kinder. Und da haben wir das 1x1 gelernt.
Also auf diesem Rad?
Ich habe nur gute Erinnerungen dran. Weil jeden Tag in der Früh noch mal schnell eine der Reihen lernen.
Und Sie haben nur das eine oder haben Sie auch...
Ich habe nur das Rad.
Und Sie fahren die meisten Wege in der Stadt mit dem Rad?
Ja, ich fahre die meisten Wege mit dem Rad, manchmal mit der U-Bahn. Gelegentlich borge ich mir genauso ein Auto aus. Ja.
Jahreskarte haben Sie trotzdem?
Ja, ich habe inzwischen eine Jahreskarte. Ja, ich glaube, ich war die letzte Grüne, die noch keine hatte. Aber ja, ich habe...
Ist sie zu teuer mit 365
nein,
Euro?
Nein. Aber es sind jetzt so viele Wege und manchmal echt das Rad irgendwo hängen lassen bei der U-Bahn und dann schnell in die U-Bahn steigen. Es ist schon klasse, dass wir so viele Verkehrsmittel haben.
Na gut, dann fahren wir los.
Ja.
Wir fahren hinterm Parlament vorbei, beim Justizpalast dann über die Zweierlinie und hinterm Volkstheater in die Sieben-Sterngasse.
Jetzt sind wir über die Zweierlinie gefahren und im grünen Kern im Neubau.
Richtig. Da muss ich immer durch, wenn ich nach Hause muss.
Finden Sie den 7. Bezirk anders als andere Bezirke? Also merkt man diese grüne Dominanz im 7.?
Nein.
Trotzdem ist für Sie kein Bezirk so schön wie der 15. Bezirk. Dort fahren wir jetzt hin. Durch die Westbahnstraße und die Schottenfeldgasse, ein Stück über die Maria-Hilfer-Straße und dann über den Gürtel drüber. Bis jetzt sind wir übrigens auf noch keinem einzigen Radweg gefahren. Obwohl es auf Parallelstraßen durchaus welche gäbe.
Ja, aber ich bin ein Gewohnheitstier und der Weg ist mir so vertraut.
Bleiben Sie bei jeder Ampel stehen als Radfahrerin, auch wenn nichts kommt?
Ja, tatsächlich. Das mache ich aber nicht erst seit ich Abgeordnete bin, sondern seit ich Mutter bin.
Und dass Sie beim Linksabbiegen dann mal lieber über den Zebrastreifen fahren, als zu warten?
Ehrlich, das ist selten. Es mag sein in der Nacht, ein Wettlauf mit den Ampeln. Ehrlich, das mache ich.
Wie schaut das aus?
Naja, das ist so, das ist das Nachhauseradeln. Und dann noch einmal so richtig wegradeln vom Tag. Und noch einmal so richtig schauen, wer ist schneller, die Ampel oder ich.
Jetzt sind wir in Rudolfsheim 5 Haus.
Das ist meine Bäckerei. Da erzähle ich immer davon, weil da waren zwei Frauen gegeben, die da jahrelang gearbeitet haben. Und da war die Begrüßung eben nicht guten Morgen, sondern na Himmel, geh wieder einmal zum Friseur oder ah, was hast du denn heute wieder an? Und das war das vertraute Grätzel hier. Ja, das mag ich.
Und das haben Sie sich von den Verkäuferinnen in der Bäckerei haben sie sich so runterputzen lassen?
Das war so der Schmäh. Und da war mit den Kindern noch einmal rein und vielleicht ein Kipferl holen auf dem Weg in den Kindergarten oder so. Da haben wir viel Zeit verbracht und da kommt man halt ins Plaudern. Und sie hat dann mitgekriegt, wie die Kinder größer geworden sind. Also insofern, genau. Und dann war ich einmal in der Nähe, hier Hausbesuche machen und bin tatsächlich, sie hat mir erzählt, wo sie wohnt und bin dann tatsächlich bei ihr im Gemeindebau gelandet. Und die hat mir viel erzählt.
Glauben Sie, wählt sie grün?
Nein, das ist, war eine immer rot, einmal rot, also nein, nie im Leben. Nein.
Auch durch Sympathie das, nicht umzustimmen.
Nein, aber das war nicht das Thema, es darf auch nicht das Thema sein. Also das wäre ja schlimm, wenn man nicht einmal mehr normal reden könnte, ohne irgendwelche Wahlen oder Parteien. Nein, im Gegenteil. Also ein bisschen, das ist die vertraute Gegend hier.
Also wir sind jetzt in der Rheindorfgasse beim Gasthaus Quell. Das ist der Ort, an den Sie uns gerne führen wollten.
Ja.
Wieso hierher?
Weil es ganz ein gemütliches, altes Beisel ist, wo man gut essen, trinken kann. Und das ist einer der wenigen großen Beiseln hier in der Nähe. Kann man auch kommen mit mehreren. Ein schöner Ort.
Grüß Gott, mein Name ist Hubert Batterer. Ich bin der Chefredakteur und Geschäftsführer der Kleinen Zeitung. Schön, dass wir uns hören. Wenn Ihnen unser Wahlcast gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch unseren Wien-Newsletter Wien Memo. Am besten Sie abonnieren ihn gleich unter www.wienmemo.at und probieren ihn aus. Der Newsletter ist ebenso wie dieser Podcast hier kostenlos, was ich als Geschäftsführer jetzt nicht so rasend sexy finde. Nicht nur in Wahlkampfzeiten versorgen wir von der Kleinen Zeitung Sie mit genau den Informationen, die Sie brauchen. Wir berichten aus Ihrer Region und aus der weiten Welt. Wir führen Debatten, sind nah dran an den Entscheidern in Politik und Wirtschaft und behalten einen nüchternen Überblick in der schwierigen Lage rund um das Coronavirus. Wir können diese Arbeit nicht ohne zahlende Leser und Abonnenten machen. Bitte informieren Sie sich deshalb auf kleinezeitung.at über unsere vielfältigen Angebote. Es geht, wie ich meine, um viel, nämlich darum, ob es in Zukunft unabhängigen Journalismus, unabhängige Qualitätszeitungen, wie wir es sind und wie wir uns verstehen, in Zukunft auch weiter geben wird. Und auch Podcasts wie diesen hier.
So, jetzt sitzen wir da in dieser schönen Stube im Gasthaus Quell. Das könnte ja eigentlich auch irgendwo am Land sein, so ein Gasthaus.
Mhm.
Ist 5 Minuten mit dem Radl vom Westbahnhof, 10 Minuten zu Fuß, wenn man flott geht. Sie kommen vom Land, Sie kommen aus Weißritz an der Gail und sind dann nach der Matura nach Wien gekommen. Und stimmt das, dass Sie wirklich im Dirndl nach Wien gekommen sind?
Ich habe mein Dirndlkleid tatsächlich eingepackt gehabt. Ich hatte mehrere Dirndlkleider zu Hause und ja, das habe ich mitgenommen.
Und haben Sie es jetzt manchmal noch an?
Nein.
Aber haben Sie noch eines?
Ich habe eine alte Tracht, die Geiltaler Tracht von meiner Großmutter vererbt gekriegt. Ganz eine spezielle Tracht. Da wird der Gürtel eigens handgestickt, sehr viele Unterröcke. Also da könnt ihr allein mit dem Kirchtag und der Tracht das ganze Interview füllen. Aber diese Tracht bleibt beim Haus. Das heißt, man übergibt sie quasi. Und jetzt gehört die Tracht meiner Nichten.
Okay, ist schon in die nächste Generation übergegangen.
Mhm.
Wie Sie dann nach Wien gekommen sind, nach der Matura, haben Sie einmal auf der Sozialakademie angefangen und sind dann später Sozialarbeiterin geworden. Und als Sozialarbeiterin haben Sie dann mit Obdachlosen gearbeitet, mit Junkies, eigentlich mit genau dieser Seite vom Großstadtleben, die vielen Menschen außerhalb von Wien und auch vielen Menschen in Wien ein Unbehagen verursacht. Wieso haben Sie sich damit konfrontiert und sind Sie dann nie irgendwie abgeschreckt davor?
Warum sollte ich? Diese Frage hat sich damals nicht gestellt und stellt sich heute nicht. Es gibt obdachlose Menschen, es gibt suchtkranke Menschen und vor allem in einer Großstadt wie Wien, in einer 2-Millionen-Stadt. Und ja, da gehört halt auch Armut und all seine Auswirkungen dazu. Ich habe ja den Schritt gesetzt, die Sozialakademie zu besuchen, um Sozialarbeiterin zu werden. Also insofern war das ja mein Beruf, meine Berufswahl, Menschen zu helfen und die Arbeit mit Obdachlosen und Suchtkranken, ja, dafür habe ich mich dann entschieden, auch weil ich damals schon in der Friedensbewegung war und ja Bahnhof Sozialdienst der Caritas damals mir Geld verdient habe, indem ich dort geputzt habe und dort die Leute kennengelernt habe und dann eingestiegen bin. Und es ist eine Arbeit, die ich wichtig finde, mit Obdachlosen und Suchtkranken zu arbeiten.
Sie haben dann in einem besetzten Haus in der Linzer Straße gelebt, nicht im 15., aber im benachbarten 14. Bezirk. Und sind auch im Ernst-Kirchweger-Haus ein- und ausgegangen. Das ist jetzt wieder Wahlkampfthema geworden, das Ernst-Kirchweger-Haus. Verstehen Sie, wieso das 2020 zum Wahlkampfthema wird? Können Sie das nachvollziehen?
Es hat einmal einen sehr bekannten Bürgermeister gegeben, der gesagt hat, Wahlkampfzeiten sind Zeiten fokussierter Unintelligenz. Nein, aber was ist in Favoriten passiert? Da gab es eine friedliche Frauendemonstration, weil drei syrische Frauen ermordet worden sind. Und diese Demonstration wurde von rechtsextremen faschistischen Gruppierungen angegriffen. Und das hat in unserer Stadt überhaupt keinen Platz. Das ist einmal Punkt 1, was das EKH anlangt. Ich stehe dazu, dass wir in einer Großstadt wie Wien Freiräume haben, Kulturräume haben. Zur Arena-Besetzung hat damals der Ostbahn-Kurti aufgerufen, gespielt hat damals der Ambros. Ja, also das war halt schon lang her, kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, aber das war die damalige Zeit. Und insofern ist das einfach mit heute nicht mehr vergleichbar. Warum das EKH jetzt Wahlkampf wird, ja, das ploppt immer wieder auf. Da denke ich mir, ja, Großstadt kann das sehr gut vertragen, dass es sehr viel Kulturfreiräume gibt und Kulturräume.
Und es hat ja eben auch eine Rolle gespielt, jetzt, wie Sie gesagt haben, bei den im Zuge der Ausschreitungen rund um diese Demonstrationen in Favoriten im Sommer. Es gab schon vor diesen Vorfällen in Favoriten eine Studie vom Österreichischen Integrationsfonds, die ist relativ kurz davor erschienen, wo 70% der Wiener gesagt haben, sie nehmen in der Stadt sehr wohl soziale Brennpunkte wahr. Gehören Sie auch dazu? Nehmen Sie soziale Brennpunkte wahr? Gibt es in Wien sowas wie Parallelgesellschaften?
Nein, jedes Mal, wenn jemand über Parallelgesellschaften spricht, habe ich das Gefühl, er beleidigt gerade meine Nachbarn und Nachbarinnen. Wir sind jetzt gerade in Rudolfsheim 5 Haus, meinem Heimatbezirk. Und einem Bezirk, der den höchsten Migrantinnenanteil hat. Denke ich mir, von was wird gesprochen? Dass wir Herausforderungen haben in einer Großstadt, ist überhaupt keine Frage. Da geht es ja darum, dass wir nichts übersehen. Weil Sie vorher von einem Angriff der rechtsextremen faschistischen Gruppierung gesprochen haben, in Favoriten. Ja, ich habe mich dann mit den Sozialarbeiterinnen, Jugendarbeiterinnen zusammengesetzt, mit ihnen gesprochen. Es ist natürlich enorm wichtig, dass vor allem Jugendliche aus einfacheren, ärmeren Verhältnissen eine Chance kriegen, auch in der Stadt eine Ausbildung zu machen, eine Qualifizierung, eine Weiterbildung. Da gilt es, nichts zu übersehen. Ja, keine Frage, das werde ich nicht schönreden. Vor allem, wir merken, wir haben in Wien viel Bemühungen, was die Bildung anlangt, aber Armut wird noch immer vererbt. Und insofern ist unser Vorschlag oder das, wofür ich mich sehr einsetze, sehr klar, dass wir einen Chancenindex haben in unserer Stadt und vor allem die Schulen besondere Unterstützung an Personal, Begleitpersonen, Schulsozialarbeiter halten, die es halt besonders brauchen.
Bei Parallelgesellschaften, wenn Sie jetzt Rudolfsheim 5 Haus da mit reinnehmen, Parallelgesellschaft heißt ja nicht eine ethisch inhomogene Bevölkerung, sondern heißt eben eine in sich geschlossene, eigentlich ethnisch homogene Gruppe, die abgesondert, abgeschottet von der Mehrheitsgesellschaft lebt und vor allem ein anderes Wertesystem hat. Sehen Sie sowas in Wien?
Nein. Sehe ich nicht, weil Parallelgesellschaft heißt auch, dass diese Menschen nur mehr in bestimmten Lokalen einkaufen, nur mehr eigene Kindergärten haben, nur mehr eigene Schulen und völlig abgesondert leben. Das geht gar nicht in Wien, allein von unserem Schulsystem her. Gibt es Gegenden, wo besonders viel ethnische Gruppierungen zusammenwohnen? Ja, natürlich. Also man zieht ja eher dorthin, wo Freunde, Bekannte, Familie sind. Das finde ich nichts Außergewöhnliches. Wer wohnt am Gürtel? Das werden nicht jene sein, die besonders viel verdienen, vermute ich einmal. Einfache Leute, die weniger verdienen und halt einfachere Wohnverhältnisse haben. Mir ist eine Differenzierung in der Diskussion wirklich sehr wichtig, weil was soll es denn bringen? Ich habe schon vernommen jetzt die neuesten Daten, wie viel Kinder, Schüler, Schülerinnen Probleme haben mit der Sprache. Und dann erwarte ich mir aber auch den nächsten Schritt, das Angebot, jetzt Schritte zu setzen, um genau jene Kinder zu unterstützen. Also es ist so eine Genügsamkeit, man verkündet Daten und dann, das ist ja Aufgabe der Politik, auch Lösungen auf den Tisch zu geben. Und ich sage schon, das stört mich immer an dieser Diskussion sehr, wir reden dann immer von Defiziten. Von Defiziten von Kindern oder Defiziten von ethnischen Gruppierungen. Wir reden nie darüber, welche Stärken haben denn diese Kinder? Wie kann man denn die Stärken fördern? Ich finde diesen Diskurs, vor allem in der Integration, tatsächlich keinen einfachen. Da sind wir, glaube ich, auch als Gesellschaft gefordert, weil letztendlich stellt sich dann die Frage, wie wollen wir denn als Gesamtgesellschaft miteinander tun. Und Wien ist eine offene, vielfältige Stadt, ein Einwanderungsland und ja, ein Schmelztiegel.
Der hauptsächliche Unterschied in der Wahrnehmung und Diskursführung letzten liegt ja momentan zwischen der Art, wie die ÖVP darüber kommuniziert und der Art, wie die Grünen oder auch die SPÖ in Wien darüber kommunizieren. Jetzt ist der Gernot Blümel als Finanzminister auch ihr gegenüber als Spitzenkandidat in Wien. Der möchte das EKH übrigens schließen lassen.
Ne? Ja, ich nicht.
Mhm. Die Unterschiede zwischen dem Gernot Blümel und Ihnen sind in den letzten Wochen noch einmal sehr deutlich hervorgetreten. Gibt es auch Gemeinsamkeiten?
Darüber muss ich jetzt nachdenken. Nein, das waren nämlich jetzt viele Feststellungen. Das eine ist, wir haben auf Bundesebene eine gemeinsame Koalition. Ich war Teil des Koalitionsverhandlungsteams und das ist unbestritten.
Und wenn Sie damals nicht mit dem August Döginger verhandelt hätten, sondern mit Gernot Blümel, gäbe es diese Koalition jetzt auch?
Was ist denn das für eine komische Frage? Entschuldigung. Ich werde sie so beantworten. Ich bin jeden Tag froh, jeden Tag, dass Rudi Anschober uns durch die Corona-Krise führt und nicht Frau Hartinger-Klein. Jeden Tag. Das ist das eine und die eine Ebene. Hier und jetzt sitze ich vor Ihnen als Wiener Vizebürgermeisterin. Und wir haben mit dem Herrn Blümel einen korrekten Umgang. Ja, wir telefonieren, wir hören uns und ja, es ist unbestritten, dass wir uns in Bereichen überhaupt nicht einer Meinung sind. Ich finde es tatsächlich beschämend, wie die türkise Partei mit Moria umgeht. Ich kann diese Diskussion nicht nachvollziehen. Warum schafft man es nicht, 100 Kinder aufzunehmen? Da wollen Menschen unterstützen, da gibt es die Beschlüsse, da gibt es die Entscheidung. Bezirke melden sich, die sagen, ja, können wir uns vorstellen. Und dann steht man dieser Menschlichkeit im Wege. Das sage ich schon ganz klar. Das sage ich ganz klar, da ist der türkisen Partei wichtiger, irgendwelche Meinungsumfragen zu gewinnen und nicht die Menschlichkeit. Und ja, offensichtlich, weil Wahlkampf ist, wichtiger, 100 Stimmen von der FPÖ zu lukrieren, es auch immer wieder zu betonen, als wie 100 Menschenleben zu retten. Da trennen uns Welten. Ja, das stimmt.
Die Gemeinsamkeiten?
Ich stehe dazu, und das sage ich auch bei jedem Interview, die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt gesetzt hat, Kurzarbeit, Härtefallfonds, jetzt wieder ein neues Paket geschnürt, wo man Unternehmen unterstützt, auch die Unterstützung für die arbeitslosen Menschen, auch dies, was sie jetzt geschaffen haben mit aus 4 Jobs 5 Jobs machen. Da gibt es Pakete, die geschnürt werden, die enorm wichtig sind. Wir haben jetzt gerade die Corona-Krise, eine Wirtschaftskrise, unglaublich. Und weder Wien alleine noch die Bundesregierung alleine werden es schaffen. Das schaffen wir doch nur gemeinsam. Ja, und das ist eine Gemeinsamkeit. Was ich völlig ablehne, egal von welcher Seite es kommt, ist das Wien-Bashing. Wozu? Also das,
finden Sie das schon als Wien-Bashing?
Aber ja, das ist doch, also dieses Wien-Bashing finde ich völlig unnotwendig, das ist ein Hickhack. Da muss sich der Herr Blümel schon entscheiden, ist er jetzt Finanzminister oder ist er jetzt Wiener Spitzenkandidat? Das wirkt ein bisschen wie ein Wanderzirkus. Ja? Aber gut, jetzt habe ich habe eine Gemeinsamkeit gefunden.
Jetzt sind Sie natürlich auch im Wahlkampf und müssen sich auch in Wien potenziellen Wählern und Wählerinnen empfehlen. Und da werden es wahrscheinlich jetzt in den Menschen, die den Grünen grundsätzlich einmal wohl geneigt sind, wird es viele geben, die das nicht gut finden, dass eben keine Kinder aus Moria nach Österreich geholt werden. Haben Sie sich insgeheim in den letzten Wochen schon einmal gewünscht, dass Ihre Partei nicht auch in der Bundesregierung wäre und Sie sich jetzt nicht rechtfertigen müssten für das?
Nein, keine Sekunde. Da würde es keinem einzigen Kind in Moria besser gehen. Also das, was ich zutiefst bedauere, ist, dass man da nicht den menschlichen Weg geht seitens der türkisen Partei. Wir haben nicht im Koalitionsabkommen unterschrieben Unmenschlichkeit. Im Koalitionsabkommen steht auch nichts von Corona und auch nicht von einem abgebrannten Moria. Das heißt, die Aufgabe der Politik ist es, immer Lösungen zu finden. Und hier in diesem Fall nicht zu sagen, man beteiligt sich wie 10 andere europäische Staaten an konkreter Hilfe, ist und bleibt mir nicht nachvollziehbar. Das heißt konkret, wir bleiben als Grüne dran. Ich merke, es melden sich auch nicht nur Bezirke, sondern Menschen in Wien, die sagen, ja, wir sind auch bereit, Kinder aufzunehmen. Es melden sich immer mehr ÖVP-Funktionäre und Funktionärinnen in Vorarlberg, Tirol, überall, die sagen, nein, das hat mit unseren christlich-sozialen Werten nichts mehr zu tun.
Auch die SPÖ ist dafür, Flüchtlingskinder aus Moria in Wien aufzunehmen. Überhaupt gibt es, zumindest meistens, mehr Einigkeit in der rot-grünen Koalition in Wien. Vielleicht sogar zu viel? Darüber haben wir als nächstes gesprochen.
Wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, ich habe mir jetzt das SPÖ-Wahlprogramm angeschaut und das Wahlprogramm der Grünen, und zwar jetzt speziell einmal, was ihre Sorge betrifft, also Klimaschutz und Stadtplanung. Da steht zum Beispiel bei der SPÖ drinnen, wir werden Klimamusterstadt. Bei den Grünen heißt es, wir machen Wien zur Klimahauptstadt. Die SPÖ sagt, sie möchte Wien CO2-neutral machen. Die Grünen sagen, wir wollen ganz Wien auf erneuerbare Energieträger umstellen. Die SPÖ möchte, dass 80% der Wege ohne Auto zurückgelegt werden sollen. Die Grünen sagen, es sollen 85% der Wege ohne Auto zurückgelegt werden. Die SPÖ hat ein super Grätzl-Konzept und sie haben die Viertelstundenstadt, wo man Grätzl-Zentren stärken soll. Und die SPÖ verspricht 4.500 neue Bäume pro Jahr zu pflanzen und sie versprechen 20.000 neue Bäume zu pflanzen, aber auch Bäume zu pflanzen. Sind Sie wirklich die Einzigen, die sich um das kümmern?
Die Einzigen, die auch danach handeln. Ich erlebe im Klimaschutzbereich die SPÖ sehr bemüht. Wir haben auch tolle gemeinsame Vereinbarungen getroffen, zum Beispiel, dass wir den CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich bis 2030 um die Hälfte reduzieren. Smart City-Strategie. Tolle Vereinbarung, dazu stehe ich auch. Nur heißt es dann aber auch, danach zu handeln. Ja? Und da bremst die SPÖ auf allen Ebenen. egal um die, wenn es um die autofreie innere Stadt geht oder um Tempo 30, Begegnungszonen, coole Straßen. Man hat tatsächlich den Eindruck, dass die Parkplätze nur immer wichtiger sind als der Klimaschutz. Und ich sage ganz klar, und wir als Grüne sagen ganz klar, handeln tatsächlich, weil das dafür, wir tragen Verantwortung für die nächsten Generationen. Also wir sind auch der Taktgeber in der Koalition auch in den letzten Jahren gewesen.
Wir haben dann auch noch über eine absolute Mehrheit für die SPÖ gesprochen, vor der sich Hebein aber nicht fürchtet. Und dann zum Abschluss noch einmal über den 15. Bezirk. Und zwar über eine kleine Gasse, die viel über das große Ganze erzählt.
Die Rosinergasse, wir sind vorher vorbeigeradelt, ist eine von den temporären Begegnungszonen. Die haben Sie damals im Frühling ins Leben gerufen, als die Bundesgärten gesperrt waren während dem Lockdown, um Platz zu schaffen für Menschen, um sich zu bewegen. Dort darf man Auto fahren, aber es ist auch Gehen und Radfahren auf der Straße erlaubt. Und einige von diesen temporären Begegnungszonen wurden auch verlängert. Die Rosinergasse ist da eine davon, wo es bis Ende Oktober mal die temporäre Begegnungszone ist. In der Rosinergasse sind eine Autowerkstatt, eine Motorradwerkstatt und ein Gebrauchtwarenhändler. Das heißt, drei Betriebe, die eigentlich unmittelbar davon abhängen, dass man mit dem Auto gut zufahren kann. Spielen solche Überlegungen in der Ortsfindung für Begegnungszonen eine Rolle?
Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eine Begegnungszone, das andere eine temporäre Begegnungszone und das dritte die coolen Straßen. Wien hat
das tatsächlich, ist eine temporäre Begegnungszone.
Ja, Wien hat tatsächlich, das weiß man kaum, über 30% Gehsteige unter 2 Meter. Das heißt, beim Lockdown ist es mir erstens darum gegangen, Platz zu schaffen und das relativ rasch. Das heißt, die Bedingungen der temporären Begegnungszonen war tatsächlich dort, wo die Gehsteige sehr eng sind, wo es zu keinen Behinderungen kommt, wo Platz gebraucht wird, wo wenig Grünraum in der Nähe ist und alle temporären Begegnungszonen ausnahmslos wurden in Abstimmung mit dem Bezirk getroffen. Alle. Und auch der Bezirk hat entschieden, ob es zu einer Verlängerung kommt oder nicht. Weil bei der Rosinergasse, die Sie angesprochen haben, geht es nicht nur um die Rosinergasse, da geht es um mehrere Straßen in dieser Gegend. Und wir haben, und ich auch rückgesprochen mit einem Bezirksvorsteher, es gab keine negativen Rückmeldungen. Das ist schon entscheidend, weil es geht nicht darum, den Menschen das Leben zu erschweren, sondern den Menschen das Leben zu erleichtern. Die zweite Ebene ist tatsächlich, wir merken es auch an den Wohnstraßen, die übrigens auch eine in der Nähe ist, Wohnstraßen gibt es seit 1998. Und auch bei den Wohnstraßen merken wir, dass die schwer angenommen werden.
Selbst wenn das jetzt für die meisten Menschen, die dort leben, möglicherweise von Vorteil ist, ist es natürlich für die Betriebsinhaber dann trotzdem ein Nachteil, wenn die Zufahrt zur eigenen Werkstatt erschwert ist. Ich meine, die Frage, die dahinter liegt, ist ja eine ganz andere, also eine viel, viel grundlegendere, nämlich wenn die Klimawende kommt und wenn es nach innen geht, dann ja eher früher als später, also so schnell wie möglich, dann wird es notgedrungen auch Verlierer geben.
Nein, ich sage ganz klar nein. Die Klimakrise trifft uns alle. Und jene, die in der Werkstätte arbeiten, haben genauso Familien, jung wie alt. Und im Gegenteil, wir sollten viel mehr darüber reden, welche gesundheitlichen Auswirkungen diese Klimakrise schon hat. Wenn wir jetzt nur sagen, es gibt Corona, ja, und die Wirtschaftskrise und wir übersehen die Klimakrise, dann rasen wir mit Vollgas auf den Klimakollaps zu. Aktuell gibt es Daten, minus bis zu zwischen 8 und minus 15% Wirtschaftswachstumsverlust. Also aufgrund der Klimakrise. Also alle haben ein Interesse daran zu handeln.
Aber welches konkrete Angebot können Sie bei der Bewältigung der Klimakrise den Menschen machen, wie zum Beispiel einer Autowerkstatt, die dann
nicht mehr gut als Autowerkstatt praktizieren kann, weil, muss jetzt nicht die Rosinergasse sein, aber weil zum Beispiel diese Gasse nicht mehr für den Autoverkehr zugänglich ist. Welches Angebot kann die Politik diesem konkreten Menschen machen, der den Beruf, den er gelernt hat, oder das Unternehmen, das er geführt hat, so nicht mehr weiterführen kann?
Ich muss mir jetzt den Menschen konkret vorstellen. Ich habe unlängst mit einem älteren Mann gesprochen, deren Hauptsorge war, dass sein Enkelkind keine Lehrstelle findet als Kfz-Mechaniker. Es wird immer Autos geben. Es wird immer Menschen geben, die auf Autos angewiesen sind. Wenn es nach mir geht und in meiner Vorstellung der Zukunft von Wiens, dann wird es weniger darum gehen, ein Auto zu besitzen, sondern ein Auto zu benutzen. Das heißt, deswegen viele Überlegungen in Sharing-Modelle, in Mobilitätspunkte, die wir schaffen, weil die Leute wollen bequem von A nach B kommen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
Aber mit weniger Autos ist natürlich auch weniger Umsatz für Kfz-Mechaniker.
Ja, tatsächlich. Da widerspreche ich Ihnen nicht. Überhaupt nicht. Da widerspreche ich Ihnen nicht. Viele werden vielleicht umsatteln, weil auch in die E-Mobilität viel investiert wird. Überhaupt keine Frage, dass Veränderung gerade stattfindet. Viele überlegen sich so oder so, umzusatteln beziehungsweise zu erweitern, zu schauen, mit was kann man es verknüpfen. Also die Leute sind ja nicht dumm. Die merken, es verändert sich gerade und überlegen sich auch, was das für sie bedeutet. Und natürlich muss die Wirtschaftskammer da unterstützen, auch an Qualifizierung, an Umschulung, an Unterstützung, an Anschubfinanzierung, an Ausfallshaftung. Dafür gibt es ja theoretisch eine Wirtschaftskammer. Und das werden wir ja sowieso nur gemeinsam bewältigen. Das werden auch wir als Grüne nicht schaffen. Das geht ja nur parteiübergreifend, alle gemeinsam, dann ist das möglich.
Jetzt ist es ja schon ein bisschen Ihr Politikstil oder der Politikstil der Grünen in Wien, auch schon bei Ihrer Vorgängerin, dass man bei gewissen Projekten, wo man weiß, die werden auf Widerstand stoßen, Wege findet, die trotzdem durchzusetzen, momentan eben als Pop-up zum Beispiel, mit dem Gedanken, der sich ja dann manchmal auch bewahrheitet, dass eben wenn die Begegnungszone einmal vor der Tür ist, dann werden die Leute schon draufkommen, dass es eine super Sache ist. Ist das mutig oder ist das auch ein bisschen bevormundend?
Wir tragen doch als Politiker, Politikerinnen Verantwortung. Und wir haben die Verantwortung, Lösungen umzusetzen für eine bessere Welt, ein besseres Wien und die Zukunft unserer Kinder. Das heißt ja auch handeln. Viel einfacher ist es, wunderschöne Fotos zu produzieren und nichts zu tun. Aber um das darf es ja nicht gehen. Ich habe von Beginn an versprochen, ich werde alles tun, alle meine Entscheidungen im Sinne des Klimaschutzes und des Zusammenhalts treffen. Und das Versprechen halte ich auch ein. Das Gegenteil, weil Sie Pop-up erwähnen, das dürfte übrigens das Wort des Sommers werden, das Gegenteil von Pop-up ist Stillstand, nichts tun. Pop-up heißt ja rasches Handeln.
Und dieses Anecken, ist das für Sie ein Übel, das Sie in Kauf nehmen müssen, um das durchzubringen? Oder macht Ihnen das schon auch Spaß?
Aber ist es ein Anecken? Ich verstehe viele Menschen, die für Veränderung Zeit brauchen. Und ja, und dann gibt es viele Leute, die halt sehr verärgert sind, die werde ich nie überzeugen. Es gibt ganz viele, die das gut finden. Ganz viele, die sagen, ja, das ist der richtige Weg, weil damit zeigt man auch, dass Straßen viel mehr können. Das sind Aufenthaltsräume. Also es gibt beides. Ein Gespräch vielleicht noch, was ich nur ganz kurz erzähle. Ja, ein Gespräch. Wir haben eine coole Straße eröffnet. Ich weiß nicht mehr wo. Ist jetzt nicht wichtig. Dann kommt eine ältere Frau mit einem Hund. Wahnsinnig verärgert. Also eine Wienerin also Sie wissen das, die kennen Schimpfen, also wenn sie sich ärgern. Und die war wirklich verärgert, die hat gerade 20 Minuten Parkplatz gesucht. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und nach einer Weile habe ich sie dann gefragt, wie es ihr denn geht. Und dann hat sie erzählt, dass sie A, alleine ist und B, ihre Mutter pflegen muss. Und zwar weiter weg. Und da war diese Erleichterung spürbar von ihrer Seite, wie ich gesagt habe, es wird immer Menschen geben wie sie, die das Auto brauchen. Ja? Und dann haben wir über ihre eigentlichen Sorgen geredet. Also ich wollte nur damit sagen...
Also ist dieser Ärger dann oft eigentlich ein Missverständnis?
Ja, das würde ich nicht sagen. Also ich ärgere mich ja selber oft genug und das ist dann kein Missverständnis, muss ich sagen. Und das gestehe ich allen anderen auch zu.
Ob Birgit Heber nach der Wahl auch noch zum Lachen zumute ist oder ob sie Grund zum Ärger hat, das werden wir am 11. Oktober wissen. Das war die 4. Episode vom Wahlcast, dem Podcast zur Wienwahl der Kleinen Zeitung. Diese Episode wurde aufgenommen und produziert von Andreas Terler. Für die Redaktion bin ich, Veronika Dollner, verantwortlich. In der nächsten Folge sind wir mit Dominik Knepp von der FPÖ unterwegs. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch bitte gut in Ihrer Podcast-App. Und vergessen Sie nicht, unseren täglichen Wien-Newsletter Wien Memo zu abonnieren unter www.wienmemo.at.